Servus, Grüezi und Hallo. Ich begrüße euch wirklich ganz herzlich zu unserem vierten Podcast. Heute geht es um ein Thema, was mich wirklich bewegt. Da hatte ich auch schon vor längerer Zeit einen schönen Artikel im Blog geschrieben, und zwar um das Thema Sony angeschlagen, aber nicht besiegt. Das ist ein Thema, da geht es einfach darum, dass ich persönlich der Meinung bin, dass Sony vor einiger Zeit schon ziemlich angeschlagen am Boden lag, schon angezählt worden ist, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sony in letzter Zeit wieder ein bisschen Aufwind erfährt. Und weil dieses Thema doch ziemlich komplex ist und auch fachkompetente Gäste benötigt, haben wir unseren ersten Gast im Podcast. Ich bin richtig stolz drauf. Und das ist der David. Ich sag mal Hallo, David.
Hallo, Welt.
Und der Kai ist auch wieder mit dabei, und da muss ich gleich was dazu sagen. Wir haben uns jetzt überlegt, aus Seriositätsgründen, weil wir doch mittlerweile auch gehobenen Alters sind, möchten wir uns in Zukunft nicht mehr mit unseren Internetnamen anreden. Wir reden uns jetzt in Zukunft mit unseren echten Namen an. Das ist doch mal eine echte Innovation. Also der Kavi ist der Kai. Guten Tag.
Guten Tag.
Und ich bin der Alex, also der Sossi, ne? Also kennt man ja mich zumindest an der Stimme. Genau, der David wird sich gleich mal etwas näher vorstellen, was er so treibt und warum er bei uns zu Gast ist. Zu Anfang möchte ich noch mal ganz kurz auf unsere Kategorie, wie kommentiere unsere Kommentare, kommen. Ich muss leider sagen, aber das ist auch, glaube ich, verständlich, man kann nicht immer erwarten, dass da riesige und viele Kommentare zu finden sind. Also in diesem Podcast, im letzten Podcast, im Genres im Wandel der Zeit, im dritten, hatten wir leider nur einen Kommentar. Aber immerhin vom Rippi, unseren treuesten Zuhörer, glaube ich, ja, er schreibt halt, dass im Prinzip sich das Ganze so entwickelt wie bei den MMOs, Übersättigung, und man kann sich auch nicht ständig neu erfinden. Hat er schon recht. Und er denkt auch, dass die Indie-Branche da vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringt. Aber ich glaube, Kai, das haben wir letztes Mal auch alles so
genau gesagt, ne? So ungefähr haben wir es auch gesagt. Ich denke, ein Teil trägt auch dazu bei, und wir versuchen es wirklich ein bisschen zu ändern. Wir haben es auch gerade nochmal angesprochen in der Vorbesprechung, dass wir den Podcast versuchen, bisschen schlanker zu halten. Ich glaube, letztes Mal haben wir echt den akzeptablen Rahmen ein bisschen überdehnt.
Aber das sagst du eigentlich jedes Mal, ne?
Ja, ich weiß. Und ich jedes Mal sag ich's dir, und jedes Mal, ne?
Jeder Podcast braucht seinen Running Gag.
Ja, unseren haben wir ja schon.
Nein, genau. Nee, aber gucken wir mal. Also, ich glaube, wir kriegen das schon hin. Müssen halt den David ein bisschen zügeln. Der ist halt, wenn es um Konsolen geht, dann kann man ihn nicht mehr zurückhalten.
Du bringst es auch fertig und schiebst ihm die letzten drei Podcasts in die Schuhe.
Ich muss ja das Unwissen von dem Alex ausbügeln.
Genau. Okay. Ja, ich würde mal sagen, David, dann stell dich doch einfach mal vor. Du bist ja hier unser Konsolenexperte. Dann erzähl doch mal, warum und weshalb.
Genau so ist es. Also im Prinzip angefangen hat es trotzdem bei mir in dem Heimcomputerbereich mit dem C64, ging dann aber irgendwann zum Nintendo über, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advanced, wurde dann unterbrochen von einer kurzen PC-Zeit und fing dann erst im Prinzip mit der PlayStation 2 wieder an. Da hatte ich dann erstmal jede Konsole mitgemacht, von GameCube, Xbox und bei den aktuellen Generationen auch alles, bis auf die beiden Wii-Plattformen, also die sind irgendwie bei mir außen vor geblieben. Und ja, also primär spiele ich wirklich Konsolen, PC-Spiele ganz wenig, und da halt nur ausgewählte Genres, die an Konsolen nicht ganz so viel Spaß machen. Und genau, ich denke, das ist eher dann das Gegenbild zum Alex auf jeden Fall, der primär am PC spielt und ab und zu mal seine Konsole bemüht, wenn er denn an dem Fernseher darf.
Das stimmt, ja. Übrigens, ich habe jetzt mal versucht, FIFA zu spielen. Mir stürzt FIFA ständig ab. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ein Konsolenspiel, das ständig abstürzt, da kriege ich echt die Krise. Ne? Bleib lieber am PC.
Also das würde ich auch die Krise kriegen. Also normalerweise abstürzende Spiele gibt es tatsächlich, aber es ist wirklich selten.
Ich habe FIFA letztens auf der Xbox gespielt. Es ist nicht abgestürzt.
Ich weiß nicht, wo es liegt. Also ich habe mal gegoogelt, es scheint kein unbekanntes Problem zu sein. Nämlich, da geht der Sound plötzlich weg, man hört nichts mehr. Und wenn man dann das laufende Spiel quasi beendet oder Halbzeit, dann bleibt es einfach stehen. Also Standbild, dann ist vorbei. Dann kann man nicht mehr die Konsole abschalten. Das ist echt der Wahnsinn.
Okay. Nee, also einen Crash habe ich bei der Konsole noch nicht erlebt. Doch, bei Wii habe ich es zwischendurch mal gehabt. Stimmt gar nicht.
Gut, aber lassen wir FIFA mal außen vor. Der David ist übrigens der Divinity, der bei uns im Weihnachtsspezial öfter mal seinen Text zum Besten gibt. Also nur, dass man so eine kleine Connection dazu hat. Und ja, was mich jetzt wundert, aber du hast nie eine Wii gehabt, oder wie?
Also ich hatte den GameCube, das war die letzte stationäre Konsole von Nintendo, und ab der Wii hat mich das eigentlich nicht mehr interessiert. Ich habe es eigentlich immer an den Spielen abgemacht, habe beobachtet, welche Spiele kommen da, und irgendwie hat mich da bis auf ganz wenige Spiele fast nichts interessiert.
Mhm. Ich finde, wir könnten mal an der Stelle auch mal festhalten, es wäre mal ganz interessant, mal einen Nintendo-Podcast zu machen, denn bei Nintendo habe ich das Gefühl, dass die sich so langsam, aber sicher an den Rand des Abgrunds bewegen. Aber gut, das sollte man vielleicht mal irgendwann anders besprechen. Heute
sind wobei, da haben wir ja eine super Überleitung, ne? Weil finanziell steht Nintendo noch ziemlich gut da. Das kann man von Sony nicht wirklich behaupten. Um mal zu einer Sache zu kommen.
Ich weiß nicht, ob man das von Nintendo noch behaupten kann. Die machen ja auch in letzter Zeit wieder massiv Verluste, ne?
Ja, aber die haben noch genug Cash in der Kasse.
Naja.
Also man muss auch wirklich sagen, Nintendo hat sich ja in der Wii dumm und dämlich verdient. Ja, also die haben ja wie viel Millionen verkaufte Konsolen? Das waren 40, 50, irgendwie sowas in dem Dreh?
Oder nee, was viel mehr. Über 100 Millionen müssten es sein.
Ich muss mal kurz die Zahlen runterziehen.
Deren Vorteil war ja, dass sie von Anfang an mit der Konsole Gewinn gemacht haben, was halt Sony und Microsoft nicht gemacht hat. Und mit den Spielen mussten die gar keinen Gewinn machen, und dass da die Third Parties abfallen, war deswegen nicht ganz so schlimm.
Ja, aber das ist ja auch gar nicht mehr der schlechteste Schachzug, ne? Was ist halt diese typische Drucker-Finanzierungsgeschichte, dass man einfach guckt, dass man mit dem Gerät irgendwie das Gerät und hier Leute kriegt und dann mit den Lizenzen Gewinn macht. Das klappt halt auch nicht immer. Siehe zum Beispiel die Vita. Dieses sauteures Gerät, was da alles drinsteckt, irgendwie an Technik, ist echt nicht übel. Aber es verkauft sich halt überhaupt nicht.
Na gut, wollen wir vielleicht mal ganz kurz die Geschichte von Sony so ein bisschen im Konsolenbereich betrachten. Denn Sony hatte ja ursprünglich einen sehr, sehr guten Stand, vielleicht den allerbesten Stand im Konsolenbereich, als die PlayStation 1 rauskam. Ich weiß noch, damals, als die PS1 auf den Markt kam, da war ja irgendwie so Saturn und die Nintendo 64 irgendwie die Konkurrenzsysteme, und also Sega hat ja irgendwie total abgelost, und auch das N64 kam gar nicht so gut an, und die PlayStation hat damals alles abgeräumt. Das war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, die haben insgesamt von der gesamten Zeitspanne der PlayStation 1 über 100 Millionen Exemplare verkauft, und das war zur damaligen Zeit ein Novum, das gab es bei keiner vorherigen Konsole, und das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Wenn man übrigens bedenkt, dass das Ganze ja eigentlich ein Add-on zum Super Nintendo sein sollte, beziehungsweise wusstet ihr eigentlich, das habe ich erst kürzlich erfahren, dass Sony die Lizenz dafür theoretisch bekommen hätte, ein eigenes Super Nintendo rauszubringen unter dem Namen PlayStation mit diesem CD-ROM drin. Ich habe immer früher gedacht, dass es hier nur ums CD-ROM ging, aber tatsächlich, also ums Laufwerk ging, aber tatsächlich hätten die sogar eine eigene Nintendo-System rausbringen können. Sehr interessant.
Ich hatte es auch noch als Add-on so verstanden, ähnlich wie bei Mega Drive, dass es halt darum ging, eine Erweiterung zu schaffen, wie das CD32. Mega CD, 32X war was anderes. Was aber noch ganz interessant ist, dass Sony, die Konkurrenz von Sony bei der PlayStation-Zeit halt auch sich nicht wirklich viel Mühe gegeben hat. Ich habe noch nie einen Laden gesehen, der sich marketingtechnisch so selber zerfleischt hat, wie das Sega geschafft hat. Und das mit dem Cartridge-Thema nochmal rauszukommen, das hat, glaube ich, Nintendo auch nicht wirklich gut getan. Allein schon wegen Kosten für die Produktion. Und weil Nintendo damals auch immer darauf erpicht war, dass sie selber die Cartridge herstellen. Beziehungsweise vertreiben.
Ich denke, das war einer der Haupterfolgsgründe für die PlayStation 1, dass es die erste Konsole war, eigentlich mit CD-Laufwerk, wo halt viel Speicher zur Verfügung stand. Deswegen ist ja auch damals Squaresoft drüber gewechselt von Nintendo-Lager ins Sony-Lager und hat halt Final Fantasy rausgebracht. Das war ja gerade in Japan Startschuss für die PlayStation. Also
na gut, das stimmt nicht ganz. Das war nicht das erste, was mit CD-Laufwerk kam. Ne? Also es gab ja vorher von Amiga das 32X irgendwas.
Ja, gut, diese
2200er Version als Konsole, gut, das war auch bei Commodore damals der letzte Rettungsanker, hat er auch nicht wirklich eingeschlagen.
Wobei man sagen muss, auch Sega hatte ja ein CD-Laufwerk, wenn ich mich nicht täusche,
in dem Saturn. Nein, beim Saturn hatten CD-Laufwerk, das stimmt.
Genau, Das war der Konkurrent zur PlayStation dann.
Genau.
Das hat ihnen auch nicht wirklich geholfen. Aber ich glaube, Sega...
Der Saturn war auch, glaube ich, nicht ganz so toll. Der war halt mit Erweiterung dann noch auszustatten, der TC, damit man überhaupt bestimmte Spiele spielen konnte. Der war im 2D-Bereich sehr gut. Aber im 3D-Bereich konnte er überhaupt nicht punkten im Gegensatz zu, oder nicht so stark punkten im Gegensatz zu PlayStation.
Ich glaube, da täuschte dich ein bisschen, weil... Ich meine, klar, die PlayStation war, glaube ich, schon etwas stärker, was die Power betraf, auch gerade die 3D-Power, aber ich meine, die hatten ja auch, Sega hat ja damals diese ganzen Automatenspiele gemacht und hatten ja dieses Virtua Fighter und diese ganzen Virtua-Spiele und das war ja sozusagen die erste Konsole von Sega, die dann auch diese Automatenspiele endlich mal spielen, wo man dann endlich mal die Automatenspiele spielen konnte. Also ich meine, das Ding konnte schon 3D, also das war jetzt
nicht so. Dass das 3D konnte, habe ich ja gar nicht bestritten, aber es war im 3D nicht so gut wie die PlayStation.
Das stimmt wohl, ja. Trotzdem sehr interessant, wenn man jetzt überlegt, dass Sega so im Hintergrund diese starke Software-Power hatte und auch diese lange Historie und dann gegen so einen Neuling so richtig in den Sack haut, das ist schon Wahnsinn.
Zumal der Dreamcast zum Beispiel, aber das ist, glaube ich, dann eine Zeit schon dahinter, richtig gut war. Also ich habe den bei mir noch stehen und das ist ein richtig, richtig feines Stück Hardware gewesen und die Software dafür, manche Spiele sahen echt super, super geil aus.
Es werden ja jetzt noch aktiv Spiele entwickelt für die Dreamcast. Also ich habe immer viel gehört, dass die vom Marketing absolut in die Tonne gegriffen haben. Also
genau.
Es war teilweise irgendwelche Werbefachpreise erhalten haben, die Werbung, aber es wusste am Ende niemand, worum es in der Werbung überhaupt ging. Das ist natürlich dann suboptimal.
Genau, das war halt auch, ich glaube, ich habe mich gerade in der Zeitachse vertan. Das war das, was ich meinte, dass Sega da auch nicht wirklich sich gewehrt hat. Beim Saturn habe ich es aktiv nicht mitbekommen. Ehrlicherweise, aber beim Dreamcast, da hatten sie sich marketingtechnisch doch ziemlich in den Nesseln gesetzt.
Ich wundere mich auch, ich habe mal geschaut, die PlayStation, wie gesagt, 100 Millionen Mal verkauft, die Saturn gerade mal 11 Millionen Mal, das muss man sich mal vorstellen, was für eine Diskrepanz, also es ist eigentlich unvorstellbar, aber es ist auch klar, dass dann Sega nicht mehr so wirklich die Marketing-Power hatte, um den Dreamcast später zu vermarkten und dann natürlich auch pleite gehen musste. Also nicht pleite, aber zumindest diesen Konsolenbereich aufgeben musste, weil die hatten ja eigentlich gar keine Chance mehr, muss man schon wirklich sagen. Vielleicht nochmal auf Sony zurückzukommen. Also nachdem Sony ja diesen riesigen Erfolg hatte mit der PS1, kam ja dann die PS2 raus und dann die Konkurrenzsysteme GameCube und Dreamcast. Und ja, die PS2 und die war, glaube ich...
nicht zu vergessen. Die kam zwar Xbox, spät, aber kam
nicht. Xbox, nicht zu vergessen, ja genau. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber mit der PS2 hat ja Sony nochmal richtig den Markt gefestigt. Also ich glaube, da ging ja so insgesamt in den letzten Jahren auch noch so ein bisschen ein paar Millionen über die Ladentheke. Also 150, glaube ich, ist so die Zahl. 150 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr. Das ist natürlich schon eine Hausmarke, muss man schon sagen. Da hatte Sony übrigens die glorreiche Idee, ein DVD-Laufwerk zu verbauen, was nicht wenig dazu beigetragen hat, dass sich dieses Ding auch gut verkauft hat. Denn viele Leute hatten damals noch kein DVD-Gerät daheim und haben das dann quasi kombiniert. PlayStation mit DVDs.
Wobei man auch bei PlayStation 2 ganz klar sagen muss, der Einführungspreis war unter aller Sau. Also das habe ich bis dato noch nicht so stark erlebt gehabt, dass man so viel Geld für eine Konsole hinblättern sollte am Anfang. Das war echt heftig. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie ich da geschluckt habe irgendwie. Wir haben Preise von 700, 800 Mark irgendwie aufgerufen worden. Das war schon nicht ohne.
Ja, also die PS2 habe ich auch nicht gehabt. Die waren mir auch zu teuer, ehrlich gesagt. Und ich hatte damals schon ein DVD-Laufwerk, deswegen brauchte ich das nicht. Ein paar Jahre später hat ja dann Sony den nächsten Paukenschlag in die Welt gesetzt. Das war dann die PlayStation 3 natürlich. Das war so 2006, 2007. Und jetzt ist es halt so, auch die PS3, weil du gerade teuer gesagt hast, war ja auch unheimlich teuer. Also im Vergleich, sage ich mal, hatte aber auch unheimlich viel Technik drin. Und wenn man sich jetzt mal so die aktuellen Verkaufszahlen anschaut, also wir sind, soweit ich weiß, ungefähr bei 80 Millionen, so ungefähr auf Augenhöhe mit der Xbox 360. Wenn man sich das mal vor Augen hält, PS2-Generation war sehr, sehr erfolgreich und man hat natürlich gedacht, dass Sony jetzt dann richtig nachlegt. Jetzt hat sich die Nachfolgekonsole ca. 80 Millionen Mal verkauft, was nicht so schlecht ist und man muss auch sagen, die Xbox, das weiß man ja, ist ja ein Jahr früher draußen gewesen, also ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber Ist das jetzt eigentlich ein Erfolg des Teils oder ein Misserfolg, David?
Also so einfach lässt sich das nicht beantworten. Also auf der einen Seite gibt es einige Märkte, wo Sony noch weit vor Microsoft ist, zum Beispiel japanischer Markt. Da hat ja Microsoft nie Erfolg gehabt oder auch nur großartig Relevanz. Aber gerade auf dem amerikanischen Markt, der ja eigentlich der größte Markt ist, hat die Xbox, glaube ich, 10 Millionen Einheiten Vorsprung. Ich denke, da muss Sony jetzt bei der PlayStation 4 ordentlich aufholen. Also im Großen und Ganzen finde ich, ist es halt von der technischen Seite ist die PlayStation 3 der PS2 sehr ähnlich. Es ist mörderkomplexe Hardware drin, die theoretisch total viel Leistung bringt, praktisch aber halt schwerer zu programmieren ist. Das heißt, die Sony-eigenen Studios haben meist super Spiele rausgebracht mit super Grafik, aber wiederum die Third-Parties, die haben es häufig nicht auf die Reihe gekriegt. Die haben teilweise Spiele, die auf der Xbox, die ja technisch etwas unterlegen ist, trotzdem bessere Grafik gehabt oder wir hatten Ruckler auf der PlayStation 3. Das war alles nicht sehr schön. Und im Prinzip ein Flop, kann man sagen, von technischer Hinsicht, wo es eigentlich die technisch bessere Konsole ist. Aber man hat es zu selten gesehen, fand ich. Ja, nur bei den exklusiven Spielen. Verkaufstechnisch ist es natürlich ein kleiner Flop, weil die halt die Marktführerschaft hergegeben haben, sind nicht mehr unumfochten auf dem Weltmarkt die Nummer 1.
Aber hat es denn Microsoft besonders gut gemacht oder Sony eher besonders schlecht?
Teils, teils. Also Microsoft hat besonders gut gemacht, dass die diesmal als Erster auf dem Markt war. Ich denke, das ist ein Hauptgrund, dass sie diesen kleinen Vorsprung, beziehungsweise stehen jetzt ungefähr gleich da, haben. Und waren im Prinzip ein Jahr konkurrenzlos, kann man fast sagen. Und Sony hat sich vielleicht ein bisschen auf die Lorbeeren ausgeruht, würde ich beinahe behaupten. Also gerade, weil es wenig exklusive Spiele gibt für beide Konsolen, mit Ausnahme halt von den eigenen Entwicklern. Ja, es haben sie es wahrscheinlich ein bisschen überschätzt, würde ich beinahe vermuten.
Ich denke auch, dass Sony sich mit dieser Komplexität der Hardware keinen Gefallen getan hat. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Hardware innerhalb der PlayStation 3 wesentlich teurer gewesen als das, was die Xbox verbaut hat, weil die Xbox halt auch zu großen Teilen aus Standardbauteilen besteht. Das, was die jetzt halt auch alle mehr oder weniger in diese Richtung gehen, hat die Xbox schon seit der Xbox 1 in großen Teilen schon gemacht.
Genau, definitiv. Und der Kostendruck war da auch nicht so hoch, weil der Cell, den sie ja zusammen mit IBM entwickelt haben, der hat ja zig Millionen verschlungen und Microsoft hat sich das halt einfach eingekauft.
Ja, da waren Standard-Zellerungen drin, ne? Bei der Xbox 1 zum Beispiel noch. Und bei der Xbox 360 sah es halt ähnlich aus. Und dieser Cell-Prozessor, den wir gebaut haben, den hat ja bis heute, glaube ich, keiner wirklich im Detail irgendwie ausgereizt, oder?
Das weiß ich nicht, ob die Uncharted-Leute noch mit The Last of Us noch eins draufsetzen können, keine Ahnung. Aber ich denke mal, die PlayStation 3 hat ja auch, oder wahrscheinlich auch die Xbox, ein Problem bezüglich RAM und so weiter. Das ist ja ziemlich knapp bemessen. Selbst wenn der Prozessor noch irrsinnig viele Ressourcen hätte, ich denke mal, da gibt es andere Flaschenhälse, die dann doch mehr Besseres verhindern. Aber was ich eigentlich noch fragen wollte, was ist denn eure Meinung? Ist denn die PS3 für das Gebotene zu teuer? Oder zu teuer gewesen zum Start?
Also ich finde nein, weil es halt genau wie bei der PS2 das DVD-Laufwerk in dem Fall die Blu-ray mit eingeführt hat. Und wenn man es damals verglichen hat mit Blu-ray-Playern, das war preislich stand es super da, vor allen Dingen, weil die wirklich komplett updatebar ist, im Gegensatz zu diesen älteren Blu-ray-Playern, wo man quasi, wenn eine neue Blu-ray-Update kam, konnte man dort nicht mehr updaten. Und bei der PlayStation ist das ja bis heute möglich, 3D und alle möglichen neuen Technologien. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man das Blu-ray braucht, war es okay. Wenn das Blu-ray nur so ein nettes Goodie ist, man aber hauptsächlich spielen will, dann ist es tatsächlich ein bisschen teuer gewesen.
Man muss natürlich auch bedenken, ja, mal ganz kurz, man muss natürlich auch bedenken, dass in der PS3 und ich finde, das wird auch öfter mal einfach so als gegeben hingenommen, aber ich meine, da sind ja auch andere Technologien verbaut. Ich sag mal Bluetooth, das ja sehr gut funktioniert, auch über mehrere Zimmer hinweg. Also da kann man ja zum Beispiel die PlayStation als Multimedia-Zentrum benutzen, Musik anhören und kann aus der Küche heraus die nächsten Lieder anwählen, weil das eigentlich sehr gut funktioniert. Oder was mich ja total gewundert hat, ich meine, dass die Xbox damals, als sie rauskam in der Standardversion, gar kein WLAN konnte. Da musste man so einen WLAN-Adapter dazu kaufen. Das ist ja alles bei der PS3 schon alles mit drin gewesen. Ne? Ich meine, das treibt natürlich den Preis auch in die Höhe. Aber wenn man so ein komplettes Teil möchte, das Multimedia kann und alles hat, was man dazu braucht oder möchte, dann hat man eigentlich damit ein gutes Komplettpaket gehabt. Und ich fand dann auch den Preis nicht zu teuer. Aber ich gebe dem David recht, wenn er sagt, wenn man nur spielen wollte, ist man wahrscheinlich dann vielleicht auf dem falschen Dampfer gewesen. Das kann schon sein, ja.
Ich denke, man muss immer gucken. Ne? Also ich fand den Ursprungspreis in Europa massiv zu teuer. Also man muss auch mal auf Zunge zergehen lassen, dass das Ding in Europa am Anfang 600 Euro gekostet hat. Und das steht einfach für mich in keiner Relation. Und der Preis, der dann irgendwie oder in der dritten Version dann war, das war glaube ich 400 Euro, das ist dann der Preis, wo man sich dann in der Grenze bewegt, ja, das kann man machen.
Ne? Gut, aber 600 Euro, ne. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Blu-ray-Player möchtest, ne, hast du zu dem Zeitpunkt auch 500 Euro auf den Tisch gemacht?
Nein, zu der Zeit hast du für einen Blu-ray-Player auch nur 250, 300 Euro.
Was heißt nur in Anführungsstrichen? Nee, die waren schon deutlich teurer. Also als die PS3 rauskam, da war die Blu-ray ja noch nicht mal durchgesetzt. Da gab es ja noch den Kampf zwischen HD, DVD und Blu-ray.
Ja, aber in der Zeit hätte ich mir wahrscheinlich eh keinen Blu-ray-Player gekauft.
Das ist gut. Ich glaube, zu der Zeit waren die Geräte, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber da waren wir bei 800 bis 1000 Euro, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Ich meine, die waren auch relativ teuer, die Blu-ray-Player zu dem Zeitpunkt. Und gerade wenn man einen HD-Fernseher, ich hatte recht früh einen HD-Fernseher, so knapp vor der Xbox 360. Und ich wollte einfach Material haben, was ich dort ausgeben kann. Was bringt mir ein HD-Fernseher, wenn ich kein HD-Material habe? Und also deswegen fand ich die PlayStation da damals so attraktiv, trotz des nicht ganz so guten Preises.
Gut, aber jetzt unterm Strich muss man sagen, man hätte mehr erwartet, gerade von den Verkaufszahlen. Hat sich jetzt nicht ganz so vielleicht herauskristallisiert wie der Vorgänger. Aber trotzdem muss man schon sagen, ich meine, 80 Millionen ist jetzt keine schlechte Zahl. Und ich denke mal auch, dass die Anzahl der verkauften Spiele und so weiter nicht so schlecht war auf dem Gerät. Trotzdem ist ja Sony irgendwie jetzt in der Schieflage. Ne? Also die haben ja finanzielle Probleme. Ich denke mal aber nicht nur alleine durch die PlayStation, sondern wahrscheinlich auch durch andere Bereiche, Fernsehen und so weiter, die sich nicht mehr so gut verkaufen. Und jetzt haben sie ja, und da kommen wir jetzt eigentlich zum letzten großen Gerät. Da haben sie jetzt dann PSP gab es dazwischen auch, aber jetzt haben sie neuerdings ein ganz neues Handheld rausgebracht. Was heißt ganz neu? Das gibt es ja auch schon seit ungefähr einem Jahr. Aber die PS Vita wurde 2011, 2012 auf den Markt gebracht. Ist ja, und das ist wieder mal die Krux bei Sony, von der technischen Ausstattung ein Wahnsinnsgerät, also richtig schnell. Das ist ja, wird ja so als kleine mobile PS3 verkauft oder deklariert. Irgendwie mit drei Kernen und keine Ahnung, Touch vorne, Touch hinten, mega geiles Display und allen möglichen Schnickschnack. Hat natürlich seinen Preis, ist klar. Also hat ja in der 3G-Version dann irgendwie zu Release 300 Euro gekostet und jetzt mittlerweile irgendwie bei 200 angelangt oder so. Aber da haben sich viele Leute damals beschwert, dass die auch zu teuer wäre, weil kein Mensch 300 Euro für eine mobile Konsole zahlen möchte.
Jetzt ja, das stimmt so nicht. Also das Hauptproblem ist, glaube ich, noch nicht mehr der Preis, sondern eher der Software-Nachschub. Und das gleiche Problem hatte die PSP nämlich auch.
Gut, aber der Software-Nachschub, der hat sich ja erstmal herauskristallisiert, aber die Verkaufszahlen waren ja von Anfang an schon schlecht.
Ja, aber die Launch-Titel waren ja auch nicht so da. Also was gab es denn da großartig? Also an irgendwas Innovatives, Cooles oder sonst irgendwas. Das gleiche Problem hat der 3DS ja auch gehabt. Die Launch-Titel waren einfach nicht attraktiv genug.
Ja, aber kann das, muss es, also man kann eine mobile Konsole nur Erfolg haben, wenn irgendwie ein Mario oder ein Zelda oder sonst irgendwas beim Launch rauskommt? Das kann es ja auch nicht sein.
Nö, aber mobile oder generell eine Konsole kann nur erfolgreich sein, wenn die Launch-Titel überzeugend sind.
Okay, für mich brauchst du auch einen klassischen Systemseller, damit ich sage, jo, das Spiel möchte ich haben und am besten auch noch ein paar angekündigte Spiele, wo ich sage, die interessieren mich, wenn da nur ein, zwei Spiele sind, die aktuell draußen sind oder die sich ankündigen, dann ist mir es einfach zu teuer. Also dann würde ich vielleicht unter 100 Euro mal zuschlagen.
Sony hat ja auch da wieder einige massive Fehler gemacht. Ich muss sagen, das Marketing dieser Firma ist mir echt schleierhaft. Also oder generell das Produktmanagement. Also als die Vita rauskam, hat man ja dieses neue Speichermedium da mit dazu rausgebracht, das sauteuer war und sehr begrenzt war von der Größe. Da frage ich mich natürlich, warum macht Sony sowas? Wieso muss man jetzt irgend so ein proprietäres Format rausbringen? Man hat ja schon die Memory Card, ist ja schon eins, das eigentlich nur auf Sony zugeschnitten ist. Da muss man nochmal eins rausbringen, muss das nochmal für teuer Geld verkaufen. Es ist klar, wenn eine Konsole 300 Euro kostet, oder sagen wir 250 für die Wi-Fi-Version, und dann soll man noch 50 Euro für so eine Karte abdrücken, die vielleicht 12 Gigabyte fast oder 16. Seid ihr auch so der Meinung, dass die irgendwie marketingtechnisch sich ein Desaster nach dem anderen leisten?
Also ich fand irgendwie, dass die Vita auch marketingtechnisch fast gar nicht stattgefunden hat. Das Zweite, was ich vielleicht auch mal zur Diskussion stellen möchte, ist, dass die Spiele, die auch da generell für die Vita rausgekommen sind, im Prinzip das ist, was man von einer stationären Konsole erwarten würde. Und quasi genau das Gleiche hatte ich bei der PSP nämlich auch für mich so gesehen. Und ob das jetzt wirklich für den mobilen Markt das ist, was man braucht oder will, oder ob der mobile Markt vielleicht doch so differenziert ist, dass man Spiele nicht eins zu eins übernehmen kann. Aber da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen.
Also ich finde schon, dass man das differenziert betrachten muss. Also 1:1 Umsetzung von einer Standard stationären Konsole zu einer mobilen, das klappt so nicht. Also für mich ist es eigentlich kurz und knapp gesagt, selbst wenn ein Gerät teuer ist, weil es technologisch einfach erforderlich ist, dann muss es wirklich so verrückt geile Software haben, dass ich einfach den Betrag gar nicht mehr den ich einfach ignoriere und einfach zuschlage, zwar dann irgendwann ein schlechtes Gewissen habe, aber sobald ich dann an dem Gerät hänge und diese Spiele spiele, die einfach so genial sind, dann vergisst man das direkt wieder. Und also mir ist das bei der Xbox früher passiert, bei der PlayStation 2, da hatte ich so Spiele, die ich unbedingt haben wollte und habe es dann auch relativ teuer geholt, habe es dann zwischendurch mal in Spielpausen bereut, aber während des Spielens habe ich da nie dran gedacht. Ich denke da nicht.
Aber wenn du dir die Launch-Titel von der Vita anguckst oder auch von der PSP, da siehst du halt ganz viele Titel, die kennst du halt alle von den großen Konsolen, ob das ein Uncharted ist oder ein Wipeout, ganz viele, die kennst du gar nicht, die sagen einem, also mir zumindest gar nichts, weil das irgendwelche, ja, No-Name, wie auch immer Titel sind. Und das ist halt einfach nichts, was mich jetzt angereizt hätte, diese Konsole zu kaufen. Also Uncharted mag ein ganz tolles Spiel sein, aber das gucke ich doch, mache ich doch dann lieber auf den HD-Fernseher in groß. Weiß ich nicht, oder?
Sehe ich eigentlich genauso. Ich würde es mir halt wirklich wünschen, ich meine, die Titel, das können schon bekannte Titel sein, die müssen halt nur speziell angepasst sein, müssen die Steuerung für diesen Touchscreen auch wirklich mal intelligent anwenden und auch vom Spielprinzip, wenn es 1:1 ist, was ich auf der stationären Konsole haben will, dann wäre es für mich nur so Überbrückung, wenn ich vielleicht mal unterwegs bin, bis ich zu Hause bin, aber es gibt ja auch Konzepte, die man mobil umsetzen kann, die alle ein bisschen kleiner, knapper, dass es vielleicht wirklich für eine Zugfahrt oder so reicht, schon zum Spielen.
Also, da muss ich euch beiden jetzt ein bisschen widersprechen. Ich finde, das ist ja gerade der Sinn von so einer mobilen Power-Konsole, also einer, die wirklich was drauf hat, dass man sagen kann, ich kann jetzt endlich mal Spiele von der stationären Konsole auf so einem Gerät spielen. Das geht ja bei einem, keine Ahnung, beim Game Boy oder Nintendo DS ging das ja gar nicht. Da war die Power ja gar nicht dahinter, um zu sagen, ich möchte gerne HD-Spiele spielen. Aber jetzt bei der Vita ist es einfach so, die hat das Display, die hat die Auflösung, die hat die Power dafür. Und es gibt doch nichts Cooleres, als zu sagen, ich muss jetzt nicht jedes Mal daheim sein, um zum Beispiel eine Runde FIFA zu spielen. Ich kann das auf der Konsole unterwegs genauso machen. Und da brauche ich auch keine große Anpassung. Also ob ich jetzt FIFA da spiele oder FIFA dort. Ich gebe dir recht, David, wenn du sagst, man sollte da natürlich die Bewegungssteuerung ausnutzen, die das Teil kann. Also Touch, klar, sonst bräuchte man es ja nicht einbinden. Aber was spricht denn dagegen, bitte zu sagen, ich spiele ein Uncharted auf einer Konsole, die mobil ist. Das ist doch gerade das Coole. Also ich finde ich total genial. Übrigens ein guter Launch-Titel auch. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das Ding nur
Schaden hatte. Nee, aber das ist aber auch noch der beste gewesen.
Ja, mag ja sein, aber es war auf jeden Fall ein sehr guter. Und ich habe mir die Konsole zum Beispiel deswegen nicht gekauft, weil ich schon die Ahnung hatte, dass das Teil ein Desaster wird, weil eben diese Marketingfehler gemacht worden sind. Und dadurch hatte ich schon von Anfang an das Gefühl, dass da wahrscheinlich auf längere Zeit gar nicht viele Spiele rauskommen werden. Also das Problem ist einfach, wenn man von Anfang an schon diese gravierenden Fehler macht, dann setzt man eine technisch gute Konsole, die eigentlich alles hat, um zu gewinnen, einfach voll in den Sand. Und das hat Sony meiner Ansicht nach gemacht. Hat eigentlich Nintendo mit dem 3DS auch gemacht, aber die haben ja irgendwo die Kurve gekriegt. Jetzt mal meine Frage an euch. Seid ihr der Meinung, dass Sony so ein bisschen wieder die Kurve mit der PS Vita bekommt? Weil die PS Vita ist ja mittlerweile, wie ich schon gerade sagte, im Preis deutlich gesenkt worden. Man kriegt sie manchmal schon so für 170 Euro, habe ich gesehen. Dann gibt es ja dieses PS Plus Abo, was ja eigentlich eine ziemlich geniale Geschichte ist. Man schließt dieses Abo ab im PlayStation Store und kann dann PlayStation 3 Spiele als auch Vita-Spiele mit demselben Abo kostenlos spielen. Das ist doch eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ich lese immer wieder, dass die Leute total begeistert sind und sich nur eine Vita wegen dem PS Plus-Abo gekauft haben. Also, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht könnt ihr mehr dazu sagen. Wie sind denn momentan die Verkaufszahlen von der Vita? Wie ist denn da so? Ist da, gibt es so einen Aufschwung oder sieht es da mau aus? Oder wie ist denn das?
Also die genauen Verkaufszahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber gerade über das Thema, was wir gesprochen haben, mit diesem Remote Play, also für dich wäre es ja dann wirklich ein Kaufgrund, weil du fändest es ja gut, die gleichen Spiele zu spielen, aber für mich ist es wiederum kein Kaufgrund, weil gerade bei diesen Umsetzungen, ich habe es jetzt selbst noch nicht gesehen, aber ich vermute bei einer, da ist dann keine Touchscreens-Steuerung auf einmal vorhanden, weil es ja gestreamt wird von der PlayStation 3. Also ist es im Prinzip, nutzt ja die technischen Gegebenheiten des Geräts gar nicht. Also das finde ich jetzt, ist jetzt nicht so das schlagende Argument. Es ist ein nettes Argument, wenn man wirklich mal das möchte oder auch nicht vielleicht an einem Fernseher kann, die Spiele dort auch weiterzuspielen. Aber da ist halt wiederum die Frage, ist es halt kleines Display, passt das alles so überhaupt richtig? Ich bin da eher skeptisch, also ich habe es noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
Ja, aber die, also was ich mit PS Plus meinte, ist natürlich jetzt nicht, dass du da irgendwelche PlayStation 3 Spiele da auf das Ding streamst, sondern da geht es ja wirklich um Vita-Spiele, die du normalerweise aus dem PlayStation Shop runterladen würdest und statt, dass du eben runterlädst auf deine Vita, also richtige Vita-Spiele, ne, wir reden von richtigen Vita-Spielen, statt, dass du sie runterlädst auf deine Vita, spielst, oder statt, dass du sie kaufst, spielst du halt in dem Abo kostenlose Vita-Spiele, für jeden Monat halt spezielle, und das ist doch eine coole Sache, also bezahlst im Prinzip einen Obolus und kannst dann aus einem gewissen Strauß an PlayStation 3 Spielen das spielen, was du möchtest, und aus einem gewissen Strauß an PlayStation Vita Spielen das spielen, was du möchtest, ohne dass du jetzt nochmal zusätzlich Geld bezahlen musst. Ich rede jetzt nicht von diesem Remote Play, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Okay, dann hatte ich das falsch verstanden gehabt. Ja, das kommt halt immer auf die Auswahl drauf an, welche Spiele das sind. Also ich habe mich bisher noch nicht dazu durchgerungen, dieses Abo zu holen für die PlayStation 3, weil die meisten Spiele kaufe ich mir eher günstig in England, wenn es irgendwie geht. Und die haben wirklich teilweise gute Spiele in dem Abo mit drin. Aber meist, wenn es wirklich die sind, die mich interessieren, dann habe ich sie schon längst. Ja. Also man muss sich da wirklich im Kaufverhalten umstellen, muss sagen, ich kaufe mir vielleicht nicht immer alles, wenn es irgendwo günstig gibt, sondern warte vielleicht mal ab, was das Abo anbietet. Um jetzt mal kurz Verkaufszahlen zu liefern, die du vorhin angefragt hast. Also ich habe geschaut, also momentan in Japan scheint es ziemlich gut zu laufen für die Vita. Also die ist in den letzten Zeitraum eigentlich die stärkste Konsole mit 65.000 verkaufte Einheiten in der Woche. Folgt darauf der 3DS LL mit 50.000. Also das sieht relativ gut aus. Die PlayStation 3 zum Beispiel hat 25.000. Mhm. Die Xbox 360 486.
Mensch, die hat sich gesteigert um eine Konsole, oder?
Zwei.
Und wie sieht's aus außerhalb von Japan? Was ist da? Hat da die Vita, macht die da irgendwelche Schnitte?
Also ich spontan habe ich da jetzt keine Zahlen.
Abgesehen mal jetzt von der Vita, jetzt gibt's ja noch eine große Ankündigung, nämlich die PlayStation 4. Die PlayStation 4 basiert, wie wir vorhin schon kurz gesagt haben, auf normaler PC-Hardware, irgendwie 8-Kern-Prozessor oder was, mit von AMD, mit irgendwelchen Grafikchips von AMD und großzügigen 8 GB DDR5 RAM oder was auch immer da drin sein soll. Hat ja in der Fachwelt ziemlich guten Anklang gefunden, würde ich jetzt mal so interpretieren.
Ich denke, die Entwickler werden sich darüber unheimlich freuen, weil die Hardware ist bekannt, die Hardware kann man, die Schnittstellen dazu sind bekannt, die Parameter und die Befehle dazu sind bekannt. Ist nichts, wo man sich neu reinarbeiten muss oder wenig. Insofern macht das die Entwicklung oder die Einarbeitung in die neue Konsole wesentlich einfacher.
Ich denke, die gehen jetzt mehr den Xbox-Weg, den Microsoft am Anfang angegangen ist, Standard-PC-Komponenten zu verwenden, die dann günstiger sind, bekannt sind, einfach zu programmieren, und weichen halt ab von ihren alten Weg, wo sie selbst was entwickeln, was theoretisch technisch viel besser ist. Deswegen auf eine Art ist es auch schade, aber praktisch haben wir jetzt in der PlayStation 2 und PlayStation 3 gesehen, dass es wenige Entwickler gibt, die das ausnutzen können. Also deswegen denke ich, kann man das schon positiv sehen.
Ich denke, die haben aber noch ordentlich Nachholbedarf, ne? Weil Microsoft benutzt ja schon seit der Xbox One die DirectX-Schnittstelle dazu oder eine abgewandelte Form der DirectX-Schnittstelle und einen Windows-Kern. Und diesen Aufwand oder diese Implementierung von eigenen Schnittstellen, das hat, denke ich mal, die PlayStation oder Sony noch alles vor sich, und das auch zu etablieren. Ich denke, das wird schon einiges noch an Aufwand werden.
Wobei die ja schon Developer-Kits und so weiter durch die Gegend schicken fleißig, ne? Also scheinbar ja, wird ja schon entwickelt. Ja, werden es
wahrscheinlich dann schon fertig haben, klar. Mhm. Aber ich denke, das, mal gucken, was da so kommt. Also ich denke mal, die erste Charge wird wahrscheinlich nicht so doll sein, aber mal gucken. Das wird wahrscheinlich auch besser.
Die Frage ist ja auch generell, ist das jetzt für Sony der letzte Strohhalm oder können die sich noch viel erlauben? Also ich glaube ja, die Kriegskasse ist schon ziemlich geplündert. Und durch so Sachen wie das PS Plus Abo, wo dann mehr oder weniger Spiele für kostenlos rausgehauen werden, macht man sicherlich auch nicht viel Gewinn. Dann die PS Vita wird wahrscheinlich auch irgendwie subventioniert, weil sie ja doch mit, keine Ahnung, 180 Euro oder sowas doch günstig ist für das Gebotene, was sie an Technik drin hat. Also ist dann die PS4 quasi der letzte Rettungsanker, der muss dann aber auch richtig zünden, denke ich mal.
Ich denke schon, dass die ein großes Risiko eingehen. Gerade was sehr viele sehr überrascht waren, waren die 8 GB DDR5 RAM. Also das ist ja schon enorm. Also das hat ja selbst, sag ich mal, ein PC nicht. Das ist nur Grafikkarten verbaut. Also das kostet schon einiges. Ich denke, der Preis ist ja noch nicht bekannt, aber die werden sich da nicht auf irgendwelche hohen Dimensionen über 500 Euro bewegen, würde ich jetzt vermuten. Die gehen da schon ein Risiko mit ein.
Mhm. Ja, ich denke auch, dass die vom Preis her wahrscheinlich, das haben sie auch schon gesagt, nicht mehr ganz so hoch gehen werden. Also das heißt, entweder ist die Technik schwach oder es wird wieder schwer subventioniert. Ich gehe ja eher von Letzterem aus. Und ja, das ist auf jeden Fall ein finanzielles Risiko und ein großer Aufwand. Ich frage mich halt nur, wie sich die neue PS4 dann gegenüber der Konkurrenz schlagen wird. Also ich denke mal, so Wii U und so weiter kann man außen vor lassen, die verkauft sich eh nicht so gut und ist ja von der Technik dann auch dann Generation hinterher. Es ist also im Prinzip der Kampf zwischen der PS4 und der neuen Xbox, wobei ich jetzt schon wieder gelesen habe, dass Microsoft sich momentan schon wieder keine Freunde macht. Die machen jetzt gerade die Marketingfehler, die Sony gemacht hat, irgendwie mit Online-Zwang und keine Ahnung, was da alles so rausgekommen ist. Und was halt Sony eigentlich schon immer hatte und interessanterweise, obwohl Microsoft ja eine Softwarefirma ist, hat, ist halt diese starke, wie soll ich sagen, Spieleentwicklung, also die Unterstützung von eigenen Labeln und Spielen für die eigene Konsole, also Exklusivtitel, davon rede ich eigentlich.
Genau, du meinst die First-Party-Entwickler, das wollte ich auch genau. Nämlich sagen, das ist deren Riesenvorteil. Bei der letzten Generation hatte Microsoft diesen Zeitvorteil und hat dadurch viel erreichen können, aber jetzt werden sie vermutlich ja zeitgleich starten und da, denke ich, hat Sony einen großen Vorteil, weil es technologisch vermutlich sehr relativ ähnlich sein wird. Kommt auf die Spiele drauf an und da entweder kauft Microsoft sich massiv noch Third-Parties ein, da gibt es ja auch ein paar Gerüchte, dass sie das machen wollen, zum Beispiel mit dem Destiny, aber das muss man auch mal schauen, sind nur Gerüchte, aber wenn man wirklich nur die First-Party-Entwickler nimmt, da ist Sony um Welten besser wie Microsoft. Microsoft hatte ja mal gute Entwickler, die haben die aber alle dicht gemacht oder wieder nach außen abgegeben, ich sag nur Ensemble Studios, Bungie und so weiter, Digital Anvil, da kann man genug Firmen aufzählen.
Hm. Wobei, ganz ernsthaft, ich habe da jetzt schon bei der Xbox 360 und bei der PlayStation 3 das Problem gehabt. Gerade in der Spielauswahl und auch in der Qualität teilweise sind die Konsolen heute einfach viel zu ähnlich. Und das Problem mit den First Party, das sehe ich fast noch mehr als Problem in Japan an. Siehe Monster Hunter, Final Fantasy, diese ganzen System-Seller für den japanischen Markt.
Naja, was auf jeden Fall der Xbox fehlt, ich meine, ich will jetzt keinen Xbox-Podcast daraus machen, aber ich finde jetzt, wenn man jetzt die letzten Monate betrachtet und so weiter, dann kommt vielleicht mal ein Halo 4 raus oder so und dann ist schon wieder ganz lange Schicht im Schacht und für die PS4 wird jetzt schon wieder angekündigt oder für die PS3 auch schon Last of Us und von Quantic Dream irgendwelche Spiele und so und da sind natürlich die ganzen Leute heiß drauf und jetzt kommt halt der Fakt hinzu, dass die Third-Party-Produkte wahrscheinlich auf Augenhöhe mit Xbox-Spielen sein wird. Das heißt also, so irgendwelche Ruckelorgien und so werden ausfallen. Könnte sogar sein, dass die vielleicht auf der PlayStation 4, das ist jetzt Spekulation, oder vielleicht sogar etwas technisch besser sind. Das wird bedeuten im Prinzip die Nachteile, die die PlayStation bislang hatte, nämlich, also die PlayStation 3 bislang hatte, nämlich zu spät auf den Markt gekommen zu sein, vielleicht zu teuer zu sein, vielleicht die Third-Party-Produkte nicht ganz so gut zu haben wie die Xbox. Das fällt alles weg. Plus den Vorteil, dass man eben Eigenentwickler hat, die richtig gute Spiele machen. Und dann, denke ich, könnte es für die PlayStation 4 schon ganz gut aussehen. Das Einzige, was ich denke, was vielleicht ein Problem sein könnte, ist generell das, was aber beide Konsolen haben, nämlich dass der Unterschied zur vorherigen Generation eigentlich nicht mehr so stark ist. Also es gab ja den Riesensprung zwischen SD und HD, ne, PlayStation 2, Xbox-Generation zu Xbox 360, also ne, die Next-Gen-Generation. Da hat man ja einen riesigen Qualitätsunterschied gesehen, weil es dann einfach HD-Material war. Das muss man schon so sagen. Jetzt ist es eher so, klar, es ist immer noch HD, vielleicht irgendwann mal Ultra-HD, keine Ahnung. Aber bis so auf mehr Polygonen oder mehr bessere Texturen ist ja eigentlich der Unterschied nicht mehr so gravierend. Also ich glaube, so ein unbedarfter Spieler oder unbedarfter Mensch, der sich gar nicht so gut auskennt, der wird auf den ersten Blick gar nicht so viel Unterschied zwischen einem PS3 aus der Spiel aus der Endphase sehen und einem PS4-Spiel, das jetzt frisch rauskommt. Das ist wahrscheinlich marginal, der Unterschied. Würde ich jetzt mal so ins Blaue interpretieren.
Würde ich genauso sehen. Also ich denke, frühestens in einem Jahr, wenn wirklich Spiele von Anfang an auf der Hardware entwickelt werden oder auch First-Party-Entwicklung, wird man wirklich sehen, wie der Unterschied sein wird. Und ganz am Anfang werden, also auch wenn es nur 500 € sein wird, in Anführungsstrichen nur, werden eh nur diese verrückten Nerds so wie ich zuschlagen und die meisten Leute werden ja eh ein bisschen warten, bis die erste Preissenkung da war und da werden dann auch die ersten Spiele sein, die grafisch dann etwas mehr überzeugen können oder durch andere Sachen, bessere Physik, KI, was auch immer. Aber das war ja fast bei jeder Generation. Anfangs war es deutlich schlechter, wobei es halt natürlich stimmt, von SD zu HD hat man doch schon einen deutlichen Unterschied gesehen. Ja, es ist spannend, ne? Aber ich denke, die Nerds, die schlagen immer zu, ganz am Anfang.
Ja, das ist schon richtig. Ich frage mich halt nur, ob die Konsolen, also die nächste Generation Konsolen, überhaupt noch so erfolgreich sein wird wie die letzte. Aber es kann natürlich auch sein, dass es wahrscheinlich ist es immer nur eher so ein Gefühl. Ich meine, klar, man sagt jetzt, die Unterschiede sind vielleicht nicht so groß, aber dafür ist ja auch wahrscheinlich die Fanbase oder die Leute, die zum Spielen gekommen sind, ne, diese typischen Casual-Player, die sind ja wahrscheinlich auch größer und vielzähliger und vielleicht sind das dann auch später mal Core-Gamer, die dann wirklich so eine Konsole kaufen. Ich denke jetzt nicht unbedingt, dass der Markt rückläufig ist, aber ich weiß nicht, also ich habe manchmal das Gefühl, dass der Tag der großen Konsolen die Tage schon ein bisschen gezählt sind. Auch weil es ja auch so ins Livestreaming geht und so, ne?
Ja, aber ich denke, das Livestreaming wird auch noch eine ganze Weile dauern, auch Akzeptanz. Ich meine, wie lange es gedauert hat, bis Software-Downloads wirklich akzeptiert wurden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich noch gesagt habe, nee, mache ich nie, ich will eine Packung haben. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, einer der größten Steam-Verfechter und Co., weil ich das total klasse finde, mal eben nebenbei. Und ähnlich wird die Entwicklung ja da auch sein. Was mich interessiert ist das Gefühl, was du hast, dass der Konsolenmarkt rückläufig ist, jetzt irgendwie auch lokal eigentlich eher, weil ich glaube, soweit ich weiß, ist so der amerikanische Markt noch wesentlich konsolenlastiger, als das bei uns jetzt der Fall ist. Bei uns ist der PC relativ stark, also in Europa generell.
Das ist definitiv so, in den USA ist der PC-Markt eigentlich relativ gering und auch in den Spieleverkaufszahlen sind die PC-Spiele meist, außer wenn es Blizzard ist, unter ferner liefen. Aber der Markt ist tatsächlich rückläufig. Das Problem ist, die meisten Zahlenerhebungen berücksichtigen halt nicht diese Online-Verkaufszahlen. Bei den Konsolen gibt es das ja auch und beim PC viel stärker. Also sind die Zahlen manchmal mit Vorsicht zu genießen.
Ich finde, die Zahlen sollten sie wirklich mal mit aufnehmen, weil ich denke, dass mittlerweile unheimlich viel auch über Steam und Co. und Origin und weiß nicht, was läuft.
Ja, wobei bei der Xbox muss ich zugeben, also so kleinere Arcade-Spiele hatte ich mir schon öfter geholt, aber ich habe letztens erst zum ersten Mal zwei Vollpreisspiele online gekauft, also auch eine Premiere, also das heißt, so lange her ist es noch gar nicht.
Da fällt mir auch wieder ein Punkt ein, was wieder Sony so ein bisschen stärken könnte. Das war ja auch mal vor ein paar Wochen das Thema, dass die Indie-Entwickler ziemlich abfahren auf die neue PS4, weil sie sagen, da kann man relativ einfach und kostengünstig entwickeln, was Microsoft scheinbar auch momentan richtig falsch macht. Ich hatte mal am Anfang der Microsoft, der Xbox 360-Generation gedacht, da kommen richtig gute, richtig viele Indie-Titel raus oder so Arcade-Titel, wie David gerade schon sagte. Aber man hört ja immer wieder, dass die Indie-Entwickler richtig viel Geld abdrücken müssen und dass die Entwicklung generell von Microsoft erschwert wird. Und diese ganzen Leute, die werden momentan von Microsoft ein bisschen vergrätzt und gehen alle so in Richtung Sony. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, dass eine Firma, die vor einem, zwei Jahren, drei Jahren noch so einen schlechten Leumund hatte, so mit diesem ganzen Rootkit und PSN-Hack und den ganzen Kram, dass die quasi seit der PS4-Ankündigung so einen Dreh bekommen haben. Also das ist mein, wie gesagt, mein persönlicher Eindruck, aber seit die PS4 angekündigt worden ist, die überall eigentlich gute Kritik bekommen hat, seit das mit diesem PSN Plus-Abo so funktioniert, seit die PS Vita wieder ein bisschen mehr Aufwind bekommen hat durch Preissenkung und so weiter. Seitdem habe ich echt das Gefühl, dass sich der Kahn so ein bisschen dreht. Was ich euch eigentlich mal fragen wollte, glaubt ihr denn, dass Sony noch langfristig eine Chance auf dem Markt hat? Habt ihr vielleicht das Gefühl, dass Sony vielleicht demnächst pleite gehen könnte oder wird uns die Firma immer erhalten bleiben und wird vielleicht sogar wieder Marktführer in Sachen Konsolen?
Ich glaube nicht, dass so eine Pleite geht. Also ganz ehrlich nicht. Also da ist auch viel zu viel Substanz noch hinter, als dass die mal eben schnell pleite geht. Die dürfen sich nur nicht wirklich, so wahnsinnig viele Fehlentscheidungen dürfen sie sich im Moment nicht mehr leisten. Und ich denke mal, dass mit der PlayStation 4 ist der richtige Weg. Ich denke auch, dass es ähnlich auslaufen wird, wie es aussehen wird hinterher wie bei eben aktuell. Also Xbox und PS4 teilen sich so Hälfte-Hälfte den Markt. Und dann dürfte es Sony eigentlich auch nicht so schlecht gehen mit.
Ich denke auch, dass die Voraussetzungen gut aussehen, dass wir gut in den Markt starten, zumal jetzt der Sony-Gesamtchef ja auch der ehemalige Chef ist von der PlayStation-Sparte, also von Sony Computer Entertainment. Denke ich mal, kann das sogar noch stärker in den Fokus vom Gesamtkonzern rücken und wenn es wirklich, so wie es aussieht, erfolgreich ankommt auf dem Markt, ja, dann könnte es auch Sony wieder in ein paar Jahren besser gehen. Dann können sie auch vielleicht ein bisschen die Kapazitäten erhöhen, sodass eine Vita und eine stationäre Konsole auch mit ausreichend Output versorgt werden.
Wobei man muss auch sagen, man kann nicht alle Probleme von Sony jetzt an der Entertainment-Sparte festmachen. Die haben ja noch wesentlich mehr, die haben ja noch den Kamera, den Fernsehvertrieb, Produktion, etc., den Computerbereich und die kränken ja alle ein bisschen rum. Da kann die Entertainment-Sparte alleine auch nicht alles gegenrichten. Die müssen, denke ich, ganz viele Baustellen anfassen, aber dazu sind wir, glaube ich, auch zu wenig Wirtschaftsexperten. Also ich zumindest.
Das ist mit Sicherheit nur, ich denke, also in der Vergangenheit war es zumindest ein Bereich, der eigentlich relativ gut läuft. Und wenn der wieder gut läuft, der Konsolenbereich, dann kann es ja auch für andere Bereiche innerhalb Sonys vielleicht eine Initialzündung sein oder halt wieder finanzielle Reserven zur Verfügung stellen.
Ich denke halt einfach, man kann natürlich nur dann eine Konsole teuer bauen und billig verkaufen, wenn man das Geld dafür hat, sie zu subventionieren. Man kann nur Entwickler einkaufen oder bezahlen, wenn man das Geld hat, um diese Firmen irgendwie einkaufen zu können. Wenn man das alles nicht hat, dann braucht man auch nicht erwarten, dass eine Konsole erfolgreich ist. Also so gesehen hat Sony früher genug Geld gehabt und hat eigentlich viele Fehler begangen, versucht das jetzt wieder zu korrigieren, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, wird langsam das Geld knapp. Ich meine, die haben jetzt, ich weiß nicht, in wie vielen Quartalen jetzt hintereinander richtig fette Verluste eingefahren. Aber wie der Kai schon sagte, eigentlich über alle Sparten hinweg. Da hat jemand an der Spitze ganz arg geschlafen. Wobei ich sagen muss, dieser, wie heißt denn der Kasai oder wie heißt denn der Typ da, der jetzt der neue Sony-Chef ist, der hat ja eigentlich auch schon die PS3 so ein bisschen an die Wand gefahren, dass er jetzt dann der oberste Boss ist. Naja, ist auch mit Vorsicht zu genießen. Mal schauen, ob er die Wende hinbekommt.
Ja, wir wünschen Sony, denke ich, alles Gute. Also ich zumindest.
Ja, definitiv, weil nur ein großer Hersteller am Markt, wenn man Nintendo jetzt mal außen vor lässt, das wäre eine Katastrophe. Also.
Wobei, ich glaube, die Wii U kann man noch nicht ganz abschreiben. Wenn die jetzt nochmal den Dreh bekommen, irgendwie noch ein ordentliches Zelda oder sonst irgendwas, einen hübschen System-Seller, dann könnte das auch nochmal gut gehen.
Die haben ja aktuell massiv, also auch die Preise reduziert. Ich glaube, die Woche war das zu lesen, dass die in vielen Märkten, England und so, um 100 Euro reduziert haben. Mal schauen, vielleicht starten sie jetzt noch, bevor die anderen kommen, ein bisschen durch.
Ja, aber denen haben ja auch die System Seller gefehlt, ne? Und jetzt haben sie mit Japan zumindest Monster Hunter Universe drauf. Mal schauen, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen aus Japan nicht im Kopf, aber könnte mir vorstellen, dass es deswegen vielleicht ein bisschen besser geworden ist.
Was mir bei Nintendo, vielleicht schweifen wir jetzt ein bisschen ab, aber was mir bei Nintendo wirklich immer wieder auffällt, da geht's immer wieder um die gleichen Spiele. Also immer höre ich so Sachen wie Zelda, Mario, Monster Hunter und irgendwelche anderen Sachen, Final Fantasy vielleicht noch. Nee, das ist ja eher...
Doch, Final Fantasy mittlerweile auch wieder.
Ja. Auch wieder?
Ja, seitdem sie sich wieder lieb haben.
Aber ich muss ehrlich sagen, es geht immer um die gleichen Spiele. Ich frage mich echt, warum die Menschen immer das Gleiche kaufen. Also ich wäre irgendwann mal gesättigt. Also ich bin schon nach dem letzten Nintendo DS Zelda war ich gesättigt. Das habe ich schon nicht zu Ende gespielt. Das hat mich schon wieder genervt. Ich weiß nicht, gibt es da keine Ambition, vor allen Dingen in Japan mal was Neues zu sehen? Oder was ist da eigentlich los?
Ich sehe das genauso. Also ich hole mir alle 5 Jahre mal wieder so ein Mario Kart. Das macht dann viel Spaß, gerade mit mehreren. Aber die Mario-Spiele, da hat mich zuletzt auf dem DS das interessiert. Aber jetzt reicht es mir auch wieder. Also ich sehe da eigentlich wenig Innovation, aber es verkauft sich ohne Ende. Das ist wahrscheinlich, weil es für Standardtitel ist, mehr für die, sage ich mal, Casual-Gamer vielleicht auch.
Oh ne, so aber Casual ist das teilweise gar nicht.
Aber ja, aber es ist immer das Gleiche. Also es ist mich langweilt eigentlich auch. Ne? Und zu den aktuellen Zahlen, weil der Alex vorhin danach gefragt hatte, in Japan sind es 10.000 die letzte Woche gewesen, die für die Wii U. Da ist sogar die alte PSP mit 11.000 besser. Okay. Und PS3 hatte ja 25.000.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass sie mit Monster Hunter, aber Monster Hunter in Japan richtiger Kracher ist. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das schon raus ist. Vielleicht hat sich das auch schon wieder abgeflacht.
Ich glaube auch, dass die PS Vita in Japan ursprünglich nicht so erfolgreich war, weil ja auch ein Monster Hunter Titel gefehlt hat. Ich glaube, das gab es auf der PSP noch, genau, aber auf der PS Vita nicht mehr, ne?
Außer PSP gab es sogar 2 oder 3 Teile und die haben wohl richtig eingeschlagen da zu Lande, ja.
Darf ich nochmal kurz unterbrechen? Also eins hat man noch gar nicht beachtet, und zwar einmal diese PlayStation 4i beziehungsweise diese alternative Steuerungsform. Ob das überhaupt relevant ist oder ob das auch wieder nur so Casual-Geschichten sind, ist so ein bisschen wirkt es ja wie so ein Kinect-Abbild, nur halt technisch ein wenig moderner. Oder ist es komplett für Core-Gamer uninteressant?
Also, ich kann jetzt nur Kinect selber kenne ich, das habe ich auch. Ich finde es toll. Und ich denke, dass es teilweise für Core-Spieler möglich ist, damit Spiele zu machen. Und das ist vor allen Dingen mutig. Aber ich glaube da im Moment noch nicht so ganz dran. Aber Kinect selber ist cool. Und wenn die sowas Ähnliches bauen, warum nicht? Also dieses Move war jetzt nicht so der Bringer.
Das PlayStation 4i sieht ja fast genauso aus wie Kinect, wenn man sich da mal die Bilder anschaut. Das sieht total ähnlich aus.
Aber wie gesagt, ich hatte das Move mal im Laden ausprobiert. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich habe gesehen, davon fand ich es lächerlich, mit dieser Eiswaffe die ganze Zeit rumzuhampeln.
Also, da muss ich jetzt natürlich massiv widersprechen. Also, Move ist technisch gesehen eigentlich die beste Lösung von den bisherigen Steuerungsmethoden, weil es am genauesten ist. Gut, ob einem das jetzt gefällt, ob man so einen Klöppel da oben dran hat, so einen Bund, ist natürlich eine andere Frage, aber ich habe lieber einen Klöppel in der Hand und kann auch dann meinen Tennisschläger genau steuern, als dass ich da rumhampel wie so ein Trottel vor irgendeiner Kinect-Kamera und.
Das ist es, du kannst nur eine Sache steuern, ne? Und das Kinect erfasst deinen ganzen Körper.
Okay, ja, aber ganz kurz, also ja, ich weiß gar nicht so genau, was da mit dieser Kamera oder mit diesem System möglich sein wird, habe ich jetzt gar nicht so genau verfolgt, aber eine Sache kann man vielleicht an der Stelle noch sagen, dieser Controller hat ja diesen Share-Button, ne? Also der PS4-Controller wird ja so eine Art Möglichkeit haben, sich in der ganzen Welt kundzutun, indem man so eine Art Mini-Let's Play hochlädt oder, keine Ahnung, Bilder oder was auch immer da möglich sein wird. Und man kann ja wohl jemanden dazu einladen, bei seinem Spiel live zuzuschauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist doch so, oder?
Man kann, soweit ich das mitgekriegt habe, jemanden einladen, sogar schwierige Szenen für einen zu machen. Aber...
Ach, das auch noch? Aha.
Ja, Goodies. Es geht mehr in Richtung Social Entertainment, aber für mich wäre das jetzt nicht kriegsentscheidend.
Nee, für mich auch nicht. Da gibt es andere Werte, die wichtig sind. Aber schon interessant, die gehen dann wirklich in diese Sparte, ne? Ziemlich massiv.
Das ist ja auch wichtig, ne? Wenn du dir so ein League of Legends anguckst, was du da mittlerweile für Zuschauerzahlen auch kriegst, irgendwie bei wichtigen Spielen oder pseudo-wichtigen Spielen, das ist schon krass. Also der Markt ist ja da. Und wenn Sony damit reingreifen möchte und sagen möchte, alles klar, wir möchten das auf unserer Plattform auch haben und das von sich aus anbieten, ist cool. Besser, als wenn man jetzt irgendwie was draufdongeln muss.
Aber was haltet ihr denn von diesem Touchpad, was da oben irgendwie angebracht worden ist? Also es sieht ja ziemlich mickrig aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eine größere Bewandtnis hat bei irgendwelchen Spielen. Das ist so ein bisschen...
Kann ich nicht bewerten.
Armselig,
ich,
oder?
Ich glaube, dafür muss man das einmal angefasst oder gespielt haben. Ich keine Ahnung, wie das... Also ich weiß ich nicht.
Ich finde es auch ein wenig klein. Also ich kann es mir nur vorstellen, dass es das so ein Gimmick ist, wenn man irgendwie zum Beispiel ein Schloss hacken muss, dass man da so irgendwelche Linien oder so langfahren kann. Aber um ein Spiel komplett zu steuern, das kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass man auf so eine kleine Fläche ein komplettes Spiel steuern kann.
Na eben, ne? Aber vielleicht ist das auch gar nicht das Ziel von Sony. Ich könnte mir vorstellen, dass man mittlerweile vielleicht auch erkannt hat, dass so richtige Core-Games, ne, dass die sowieso nicht mit Touch richtig zu steuern sind. Also ich erlebe das immer wieder auf meinem Smartphone oder sonst wo. Also sobald das Spiel actionreicher ist, macht es einfach keinen Spaß. Also ich mit so virtueller Tastatur und sowas oder virtuellen Joystick besser gesagt, komme ich nicht zurecht. Das ist für mich, also ich sag's ganz offen, für mich das Käse. Also ich kann auf so einem wirklichen Touch-Device einfach nur langsame, am besten Rundenstrategiespiele oder sowas in der Art, dann ist es okay, aber alles, was so ein bisschen actionreicher ist, Jump'n'Runs und sowas, glaube ich, funktioniert eh nicht. Da brauchst du richtigen Controller mit richtiger Haptik, mit richtigen Steuerkreuz und Knöpfen. Und für sowas ist ja so eine Konsole auch gedacht eigentlich.
Also ich zu diesem Thema Touchscreen-Steuerung oder allgemein innovativen Komponenten, sei es Kinect oder jetzt der PlayStation 4 Eye, noch sagen wollte, ist eigentlich, es gibt viele gute Ideen, aber irgendwie die Spielentwickler, die setzen das alles nicht um. Also sowohl Kinect, da gibt es wirklich ein paar Core-Games, aber nicht besonders viele. Auch beim Move ist es ähnlich so. Und bei der PS Vita ist es so, warum werden die Features nicht genutzt? Welches ich zum Beispiel relativ cool fand, das ist für Microsoft dieses Smart Glass, für PlayStation diese PlayStation-App, die man auf dem Android oder auf dem iPad installieren kann. Und dann kann man ähnlich wie bei einer Wii U Tablet zur Steuerung verwenden. Stelle ich mir theoretisch für manche Genres, Rundenstrategiespiele oder auch Rollenspiele richtig cool vor, aber da kommt nichts. Es wird einfach nicht umgesetzt. Also es ist der Wahnsinn. Ne? Also es gibt lauter gute Möglichkeiten, aber niemand traut sich da was umzusetzen.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber ich verstehe das sowieso nicht. Also Sony bringt zum Beispiel PlayStation Move raus. Das verkauft sich angeblich wie blöd. Können gar nicht mit der Lieferung nachkommen. Dann kommen zum Start 2-3 Spiele raus und danach nochmal ein paar Handvoll Spiele und dann war es das schon wieder. Ich weiß gar nicht, wozu bringt man dann so eine Bewegungssteuerung raus, wenn dann letztlich doch nichts bei rumkommt. Ne? Dann würde ich sogar als Hersteller würde ich sagen, ich tue meine ganzen First-Party-Entwickler jetzt hernehmen und die müssen alle mal ein anständiges Move-Spiel rausbringen. Aber irgendwie klappt das nicht.
Ich denke, jetzt lässt sich auch nicht alles eins zu eins adaptieren, ne? Und ich weiß ja auch nicht, ob es so akzeptiert wird. Das ist auch teilweise relativ stressig. Ich habe ja gestern irgendwie nochmal Kinect gespielt. Und da bist du nach einer Dreiviertelstunde, bist du da echt fertig. Also hast auch keinen Bock mehr.
Gut, aber mal angenommen, du würdest jetzt nochmal eine halbe Milliarde oder so in die Hand nehmen oder keine Ahnung, ein paar hundert Millionen in die Hand nehmen, um ein System zu entwickeln und zu vermarkten und zu verkaufen. Und dann lässt du es halt so rumtröpfeln und keine Spiele dafür machen. Das kann ja nicht die Grundidee gewesen sein, als man das System entwickelt hat, oder? Also auch für Microsoft kann es doch nicht die Idee gewesen sein, so ein paar Primitivspiele zu machen und dann zu sagen, okay, dann gucken wir halt mal, wie es weitergeht.
Ja, Keine Ahnung. Das wundert mich auch massiv. Also ich kann es eigentlich nur erklären, dass die sich nichts mehr trauen, weil alles so teuer ist in der Entwicklung, dass sie sagen, die müssen mindestens so und so viel Millionen verkaufen und verkaufen tun sich ja eh nur WoW und Ego-Shooter und mehr nicht. Und das ist aber echt schade. Also ich glaube, diese ganzen Kickstarter-Games müssen uns irgendwie retten. Und wenn es bei der PlayStation 4 da wirklich viele solche Projekte geben wird, vielleicht setzen die mal die ganzen technologischen Sachen um. PlayStation Gamepad, diesen Touchscreen oder auch diese iPad-Android-Tablet-Einbindung. Weil theoretisch fallen mir schon super Ideen ein. Ja? Und die Entwickler müssen doch nicht weniger kreativ sein.
Das würde mich auch wundern, wenn die weniger kreativ wären als du.
Ja, danke.
ja, nee, stimmt schon. Also, können wir jetzt vielleicht nochmal ein ganz kurzes Schlusswort machen. Kai, was sagst du? Sony rappelt sich auf, ja oder nein?
Ja, rappelt sich auf, wird sich aber den Markt in Zukunft weiter aufteilen müssen. Also werden nicht so wie bei PlayStation 2 oder 1 den Markt beherrschen.
Gut, also nicht mehr so dominant sein wie zu PlayStation 2 Zeiten.
Genau.
David, was sagst du?
Ich sehe es ähnlich. Ich denke sogar, dass sie ein bisschen wieder einen Vorsprung von Microsoft bekommen können, wobei ich jetzt massiv gespannt bin, so kurz vor E3 oder E3-Zeit, was für Exklusivtitel die ganzen Entwickler von Sony dann auch raushauen werden, weil bei Spielankündigungen haben die sich jetzt noch ein bisschen zurückgehalten und die haben ja zig Studios, also und viele sind ja gar nicht genannt, also das heißt, die werden noch ganz schön viel im Petto haben.
Ja, wobei die Präsentation von der PlayStation 4 war ja relativ marginal, also du hast du da nicht gesehen.
Genau, deswegen bin ich ja gespannt, was da kommen mag. Ich denke, spätestens zu E3 werden die dann noch einiges raushauen, weil die wollten halt nicht Microsoft danach alles überlassen, denke ich mal.
Ja, müssen sie auch, weil wenn Microsoft vorstellt, wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr hinterstehen. Also ich nehme es im Moment an. Mal gucken. Wir werden sehen.
Ja, und ich für meinen Teil muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass Sony wieder die Kurve bekommt, weil sie eigentlich sehr hochwertige Hardware herstellen für einen Preis, der okay ist für das Gebotene. Sie haben halt, wie gesagt, ein paar Fehler in der Vergangenheit gemacht. Das scheint wieder ein bisschen in die richtige Richtung zu gehen. Also ich denke mal, die PS4 wird auf jeden Fall eine Wende bringen, aber ich glaube auch nicht, dass sie noch diese Dominanz haben werden wie zu PS2-Zeiten. Das ist wahrscheinlich vorbei. Aber ich denke auch, so ähnlich wie der David meinte, dass die vielleicht wieder einen kleinen Vorsprung vor Microsoft bekommen, weil Microsoft meiner Ansicht nach im Moment die Sache so ein bisschen schleifen lässt. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau. Aber Sony scheint mehr zu investieren und Microsoft ein bisschen zurückzunehmen. Und das könnte dann vielleicht sogar die Wende ein klein wenig bringen. So, das ist meine Meinung dazu. Jetzt haben wir vorhin schon angefangen mit unserer letzten Kategorie, und zwar, was haben wir so in letzter Zeit gespielt? Ich will jetzt einfach mal sagen, da wir zum ersten Mal einen Gast dabei haben, lass mir auch mal den Gast anfangen und mal erzählen, was er so in letzter Zeit gespielt hat.
Also ich habe erst kürzlich Halo 4 durchgespielt. Ich habe da mal gewartet, bis es günstiger war, wie es so häufig die richtige Strategie ist. Und ich muss ganz ehrlich mal wieder feststellen, also Ego-Shooter sind echt nichts für mich. Also die sind so langweilig, ne? Also wenn ich das spiele, nach einer halben Stunde habe ich schon keine Lust mehr zu spielen. Und also gefühlt war die Story-Präsenz eigentlich in den alten Halo-Spielen stärker. Also ich bilde mir zumindest ein, dass ich das früher gespielt habe, weil ich die Story cool fand. Multiplayer ist weiterhin stark, gerade dieser Koop-Komponente, die ist okay, aber der Singleplayer, mein Gott, ist das langweilig, also das ist der Wahnsinn, selbst diese 10 Stunden sich da durchzuquälen, ich habe da jetzt Wochen für gebraucht, aber vielleicht sind einfach Ego-Shooter auch nicht meins.
Hast doch alle Halo-Spiele gekauft bislang, oder?
Ja, tatsächlich, aber die letzten immer nur, wenn sie wirklich günstig waren, um so eine Art Jäger- und Sammlertrieb zu frönen, aber... Ich glaube, den nächsten spare ich mir. Ansonsten spiele ich momentan auf der Konsole The Walking Dead. Hab die erste Episode schon durchgespielt. Ich muss sagen, es ist saugeil. Also ich meine, gameplay-technisch ist es natürlich jetzt nicht ein super komplexes Ding. Ist halt, denke ich mal, vergleichbar mit Quantic Dreams Spiele. Ist halt Adventure-mäßig. Viele Quicktime-Events kann man das nennen. Aber von der Story her finde ich es echt super, dass man teilweise entscheiden muss, welchen Leuten man weiterhilft und auch manchmal fragwürdige Entscheidungen, wer denn da umkommen soll, treffen muss. Also das wirkt bisher in der ersten Episode sehr spannend und halt mal wieder nach was ganz anderem. Aber es ist halt gameplay-technisch nicht so die Bombe. Aber ich finde ja Story besser. Und auf dem PC spiele ich momentan StarCraft, Hearts of the Swarm. Finde ich echt geil, also... Ich meine, Echtstrategie-Spiele gibt es ja kaum noch, aber das macht echt richtig Spaß. Und die ganzen Missionen sind super spannend gestaltet.
Echt? Vermisst du nicht diesen Aufbaupart? Also der ist zwar schon da, aber nicht mehr so stark?
Ja, aber gerade das finde ich gut, dass es nicht dieses Klassische ist, ja, so Tank Rush, und sondern halt immer so ein bisschen anders. Finde ich gut.
Gut. Da hatten ich und Alex eine andere Meinung, glaube ich, aber warum nicht?
Also ich finde diese ganzen alten Strategiespiele, irgendwann haben sie mich gelangweilt, weil es immer so das gleiche gefühlt halt war. Und da finde ich, es wirkt halt alles ein bisschen anders, auch wenn es fast immer dann doch aufs selbe hinausläuft, aber es finde ich es abwechslungsreicher.
Und würdest du sagen, dass es besser als Wings of Liberty ist oder schlechter? Oder gleich?
Ich würde sagen, minimal schlechter, weil die Kampagne, da fand ich, war irgendwie mehr drin gewesen mit diesem Raumschiff, wo man noch so rumlaufen konnte. Da waren, glaube ich, mehr Gesprächspartner und auch so mehr drumherum war einfach gewesen. Und das scheint mir da ein bisschen reduziert zu sein. Auch, dass man keine alternativen Missionen hat, sondern eigentlich mehr oder weniger so eine feste Linie hat, ist auch ein bisschen, bisschen abgespeckt. Wirkt beinahe so, als hätte Blizzard nicht genug Zeit gehabt.
Das ist so, naja... Okay, also das ist eine legitime Meinung. Ich meine, wie der Kai schon sagte, wir hatten in den letzten Podcasts öfter mal über StarCraft geredet und hatten auch so ein bisschen die Richtung bemängelt, in die sich generell Echtzeitstrategiespiele entwickeln. Wobei ich finde, StarCraft ja noch so die gute Mittellinie findet. Da ist noch ein bisschen Aufbau dabei und halt das Missionsdesign. Bei anderen Spielen ist es ja im Prinzip schon fast nur noch Missionsdesign ohne Aufbau und das ist wirklich dann überhaupt nichts mehr für mich, aber... Na gut, also dann bist du einer der vielen Millionen Kunden, die mit StarCraft 2 voll zufrieden sind.
Voll zufrieden, also ich finde es gut. Voll zufrieden ist interessant definiert, also perfektes Spiel, denke ich, gibt es nicht, also definitiv nicht, aber es ist halt wieder ein Echtzeitstrategiespiel, was Spaß macht. Also es bietet halt ein bisschen was anderes. Also ich habe eine Zeit lang mal diese klassischen Strategiespiele vermisst, Dann habe ich irgendwann mal wieder gespielt und habe festgestellt, ähnlich wie bei den Ego-Shootern, die langweilen mich irgendwie. Ich weiß nicht, da erwartet man irgendwie was Neues, also ich zumindest. Und StarCraft ist halt so ein bisschen was Neues und ein bisschen was anderes. Und dieses alte, klassische Echtzeitstrategie, ich weiß nicht, irgendwie früher hat es mir Spaß gemacht, jetzt nicht mehr.
Klar, durchaus verständlich. Wobei ich ehrlich gesagt schon die ganze Zeit so ein bisschen Bock hätte auf Age of Empires HD, aber bei dem Preis und bei dem bei der Verbuggtheit des Spiels muss ich mich zurückhalten.
Dito.
Okay, hast du noch was in petto, David, oder war's das schon?
Das war's momentan, also mehr wie zwei Spiele parallel, einer spiele ich selten.
Okay, ja, dann würde ich sagen, geben wir mal das Wort an den Kai.
Jo, was habe ich gespielt? Ich habe auch nur zwei Spiele wirklich gespielt, ein bisschen wenig Zeit gehabt die Woche. Das eine war das neue SimCity.
Oh.
Ja, ich jetzt auch. Mhm. Allerdings eher durch Zufall, ich hätte es mir nicht gekauft, aber mein Sohn hat zur Konfirmation sich einen neuen Computer bestellt und ich durfte den zusammenbauen und bei dem AMD-Prozessor war ein SimCity 5 Download-Key dabei, netterweise. Ach, komm. Ja, weiß ich nicht, wie die das machen, bei einem 80-Euro-Prozessor ein komplett Spiel mit
beizulegen. Das 60 Euro kostet, ja.
Ja, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ja, aber das habe ich jetzt ein bisschen gespielt.
Und, Meinung?
Hübsch. Hübsch, aber geht nicht an die Komplexität und an die alten Spiele ran. Das lebt eher durch, es ist charmant, weil das echt so knuddelig gestaltet ist. Aber da ich habe das Gefühl, da steckt nicht so viel hinter. Das ist so der erste Eindruck. Ich habe aber auch erst irgendwie ein, zwei Stunden gespielt. Das zweite, was ich gespielt habe, ist Kinect Star Wars. Kennt ihr das? Also wurde ja, glaube ich, auch relativ gut, relativ viel vermarktet, auch von Microsoft. Und das ist erstaunlich witzig. Also es zeigt zwar auch die Schwächen der Kinect-Steuerung auf, aber es macht unheimlich viel Spaß, irgendwie da vom Fernseher rumzuhampeln und da irgendwie diese Laserkämpfe durchzubekauen. Und das klappt erstaunlich gut.
Das heißt, du kämpfst mit einem imaginären Laserschwert, also hast nichts in der Hand und schlägst trotzdem zu.
Genau. Und das Schöne da im Gegensatz zum Move ist, ich kann zum Beispiel auch meine Füße benutzen. Ne? Das heißt, der ganze Körper wird als Steuerung benutzt. Ne, wenn ich mit dem rechten Fuß trete, dann trete ich. Wenn ich mit der anderen Hand zustoße, kann ich die Macht benutzen. Wenn ich mal eben schnell den Fuß vorschnellen lasse, dann sprinte ich. Oder wenn ich hüpfe, springe ich. Sowas in der Art. Ne? Das ist halt mehr als nur dieses Wie- oder Move-typische Rumgehampeln mit der rechten Hand nur oder so.
Ja, ich meine, ich kenne das Spiel jetzt nicht, ich will auch nicht vorschnell urteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt, wenn ich so einen Move-Controller in der Hand habe, tatsächlich genaue Schläge machen kann und das genau so timen kann, wie es gehört. Bei dem anderen ist es wahrscheinlich eher so angedeutet.
Es klappt erstaunlich gut, aber ich denke, ja, mit Move wärst du wahrscheinlich genauer. Hast aber dann natürlich die Einschränkung, dass der Rest des Körpers quasi nicht benutzt werden kann.
Ja, aber wie du es gerade angedeutet hast, ja scheinbar auch nicht so eine 1-zu-1-Umsetzung ist, sondern eher so ein Andeuten der Geste und dann wird das ausgeführt, wenn ich das richtig verstanden
habe. Ja, er erkennt, was das sein soll. Ne? Also er erkennt ein Ducken, Springen, seitlich ausweichen, etc. Also es klappt schon ziemlich gut. Es klappt nicht so gut, dass ich sagen würde, oh, du bist wirklich der Controller. Mhm. Sondern du hast zwischendurch, das wollte ich jetzt gar nicht. Oder ich habe mich doch geduckt oder so. Wo er es dann nicht richtig erkannt hat. Aber das sind kleinere Macken. Ich würde das Spiel jetzt auch nicht unter genial einbuchen. Aber es macht schon Lust. Es ist schon lustig. Ich fand's cool. Star Wars Setting ist sowieso immer geil. Und haben sie ganz hübsch inszeniert. Also es ist kein schlechtes Spiel, aber auch kein Hit. Jo, das war's von mir.
Das war schon wieder?
Ich hatte irgendwie nicht so wahnsinnig viel Zeit. Aber ich habe mir noch God and Kings geholt. Für die Civilization 5, aber noch nicht gespielt.
Ah,
weil ich da auf dich warte.
Das ist gut, ja. Das ist gut.
Nachdem ich dich letztes Mal vernichtend geschlagen habe.
Du hast mich ja nicht geschlagen, das ist ja das.
Ja, weil du vorher kapituliert hast.
Ich habe auch nicht kapituliert, nee, habe ich auch nicht.
Nein, du hast seitdem nicht mehr mit mir gespielt.
Ja, weil du keine Zeit hattest.
Denkst du, das sollte hier nicht der Ort sein, wo ihr eure persönliche Fehde austrägt, oder?
Nein. Okay, ich bin fertig.
Sophie, dann erzähl ich mal.
Alex,
ja. ich habe mir gestern in der Tat mal einen Ego-Shooter geholt. Und zwar Crysis 3, gab es recht günstig beim Mediamarkt und habe das auch gestern schon mal angespielt. Ich muss sagen, in der Tat bin ich etwas enttäuscht. Also ich hatte Crysis 1 und 2 sehr gerne gespielt. Bin eigentlich ein Crysis-Fan, kann man schon sagen. Und der dritte Teil, der ist bei mir noch nicht richtig angekommen. Das ist alles noch so, ich weiß nicht, also ganz komisch. Mich packt die Story nicht so richtig und das Gekämpfe, das packt mich auch nicht so richtig. Und ich finde es auch etwas, dadurch, dass alles so irgendwie, das ist ja so ein überwuchertes New York, das sieht alles auch ein bisschen... Ich meine, die Grafik, muss ich sagen, ist Wahnsinn, ne? Also wie das ausschaut, wie die das gemacht haben, designt haben und technisch, das ist also ein echter Leckerbissen. So habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen, sowas. Aber es ist halt dadurch auch etwas unübersichtlich. Also überall so hohes Gras und alles überwachsen und so. Man erkennt die Feinde auch zum Teil nicht so gut und ich weiß nicht, also ich muss sagen, für mich entwickelt sich Crysis von Teil zu Teil eigentlich immer in eine schlechtere Richtung, wobei der dritte angeblich besser sein sollte als der zweite, kann ich jetzt im Moment aber noch nicht so feststellen, nach so 2-3 Spielstunden. Vielleicht wird es ja noch anders. Ja, das dazu. Was haben wir noch? Ich habe mir ein kleines Spiel runtergeladen, gekauft, und zwar Game Dev Tycoon. Vielleicht sagt das dem David irgendwas, der kennt ja auch Game Dev Story.
Habt ihr diese lustige Pointe mitgekriegt über das Spiel?
Mit der Piraterie. Ja.
Ja, genau.
Das ist genial.
Das fand ich sehr charmant.
Genau. Genau. Und durch die Geschichte bin ich ja auch auf das Spiel überhaupt erst gekommen. Hab da mal die Demo gespielt. Ist tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist, fast ein dreister Klon von Game Dev Story mit einer nicht ganz so putzigen Grafik und ein paar kleineren mehr Möglichkeiten. Man kann da irgendwie so eine Engine entwickeln, dass du sagst, okay, ich packe in die Engine geile Grafik und super Soundsystem und Gamepad-Steuerung und so, und diese Engine kann man dann verwenden, um Spiele damit zu entwickeln, und so ein paar Kleinigkeiten, die anders sind, aber im Großen und Ganzen ist das echt ein dreister Game Dev Story Klon. Sogar oben rechts die Anzeige mit dem Jahr 1, Monat 2, Woche 3 oder so, genauso haben die das oben rechts abgebildet, das ist der Wahnsinn. Aber ist trotzdem ein Spiel, was echt Spaß macht, also gerade für 7 Euro oder was ich ja bezahlt habe, ist das okay.
Das finde ich doch schon ein bisschen enttäuschend, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ich hätte schon gedacht, wenn man es für einen PC umsetzt, wird es wesentlich komplexer, weil ich fand das Spiel für iPhone super und habe mir immer nur gedacht, wie geil wäre das, wenn man das für PC rausbringt und alles viel komplexer macht, halt so wie die alten Wirtschaftssimulationen früher, dass man viel mehr im Gebäude investieren kann, viel mehr mit den Leuten machen kann, ein paar Rollenspielkomponenten reinbringt. Also wenn es fast das gleiche ist wie für die mobilen Geräte, puh. Das ist ja schon enttäuschend.
Ja, ich denke, da musst du ein bisschen Preis-Leistung sehen. Also ich denke mal, das ist ein Entwickler, ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, vielleicht 2 oder so. Ich glaube, Brüder sind das oder so. Ich meine, das Spiel kostet 7 Euro. Wird wahrscheinlich auf die Schnelle gemacht. Klar, man könnte sich mehr erwarten, aber da müsste wahrscheinlich auch ein richtiges Entwicklungsstudio dahinter stecken.
Es gab doch schon mal so ein Spiel à la Net TV für den PC damals, für Amiga oder und Co.
Software Manager meinst du, glaube ich, oder?
Ich weiß nicht genau, wie es hieß, aber es war im Stil vom Net TV. Also so Comic-mäßig.
Also es gab tatsächlich ein Computerspiel für Amiga, ja. Da konnte man in der Tat auch Computerspiele entwickeln. Und es gab mal ein Spiel, das hieß Mac, das war für PC. Da konnte man eine Zeitschrift auf den Markt bringen, also eine richtige Spielezeitschrift. Mhm. Aber ich glaube, was du meinst, hieß das nicht Software Manager? Das hatte ich auch mal gehabt, ja. Aber das war, glaube ich, auch nicht so ganz der große Wurf, wenn ich mich recht entsinne.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Software Manager ist, aber ich gucke gleich mal.
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Schon so lange.
Aber sowas gab es schon.
Ja. Aber ich muss sagen, die Game Dev Story Formel, die funktioniert halt bei dem Tycoon auch ganz gut. Wenn man also das Game Dev Story noch gar nicht kennt, dann ist es wahrscheinlich sowieso ein super Spiel für Leute, die sowas gerne mal ausprobieren möchten. Und so viele Wirtschaftssimulationen gibt es ja leider nicht. Aber ich gebe dem David durchaus recht, man hätte da natürlich mehr draus machen können, viel mehr. Aber man muss immer halt sehen, wer dahinter steckt und was es halt auch kostet dann. Ja, FIFA 12 habe ich schon vorhin erwähnt. Wollte ich mal wieder spielen. Gerade jetzt, weil Bayern München gegen Barcelona so gut gespielt hat. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, die ganzen Barcelona-Spieler habe ich alles in meiner FIFA-Mannschaft. Hier so wie Piqué und die ganzen Leute, David Villa und sowas. Und ja, und dann will man spielen, dann stürzt das einfach ab. Wahnsinn. Hat mich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Okay, aber ich glaube, das war's dann von meiner Seite aus. Viel mehr habe ich auch nicht gezockt. Reicht ja auch erstmal.
Ja.
Dann würde ich sagen, können wir den Podcast vielleicht beschließen? War jetzt doch relativ zeitnah, hoffe ich zumindest. Ich habe gar keine Uhr angemacht, aber ich glaube, so lang ging es jetzt nicht wie beim letzten Mal. Ich möchte mich ganz herzlich beim David bedanken.
Also ich vermute, das ging nicht so lang, weil ihr euch gerade eine halbe Stunde streiten wollte, wer der bessere Spieler ist. Und da hatte ich euch recht schnell abgewürgt. Also könnte ich mir denken. Es
könnte sein, dass wir uns da zu zweit ein bisschen mehr hochschaukeln. Das gebe ich so. Von meiner Seite auch vielen Dank an David. War richtig angenehm, dich dabei zu haben.
Ja, und ich bedanke mich auch, dass ich teilnehmen durfte. Hat echt Spaß gemacht. Also ja, das war echt sehr interessant, mit euch über solche Themen zu reden. Ich meine, bieten sich ja demnächst noch viele mehr an, ab 21. Mai die Xbox-Ankündigung.
Also wir werden auf jeden Fall noch ein paar Konsolen oder ich glaube, wir hatten sogar mal angedacht, PC gegen Konsole oder so, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Also wir werden auf jeden Fall noch ein paar Themen in der Richtung haben. Ich persönlich würde mich freuen, wenn du wieder mitmachen würdest, weil du scheinst ja doch relativ, sage ich mal, kompetent zu sein.
Das relativ habe ich mal ignoriert, danke.
Ja, okay. Also, dann auch den Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gut gefallen. Und ja, wir sehen uns oder hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sage ich mal Tschüss.
Tschüss.